Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Folge von Neulich in Aventurien. Ich wünsche euch allen da draußen ein fröhliches 2026. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht. Und jetzt können wir wieder durchstarten ins neue Jahr mit Atta.
Hola und frohes Neues. Wobei wir ja genau genommen gar nicht Neujahr haben in Aventurien, weil das wäre erst im Wechsel von Juni auf Juli. Es geht jetzt gerade in Firun, das ist quasi eigentlich Halbzeit, aber egal.
Ja, ja. Hallo Juli.
Ein frohes neues Jahr auf ein rollenspielreiches 2026, welches in Aventurien vermutlich einiges zu bieten haben wird.
Ja. Und einmal für die automatische Transkription, ich sage nicht Allah, ich sage Hola. Wie die Begrüßungsformel im Spanischen.
Ja, falls ihr nicht wisst, wovon wir reden, ich habe entdeckt, dass zum Beispiel Spotify das macht, bei unserem Podcast automatisch transkribiert mit KI oder so. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Kenne mich da nicht so aus. Aber das ist echt ulkig. Das müsst ihr euch mal reinziehen, wenn ihr Spotify noch irgendwann nutzt. Das ist ja gerade ein bisschen, guckt euch mal die Transkription an von unserem Podcast. Das ist sehr ulkig und irgendwie auch gruselig.
Naja, das Atas Begrüßung mit Allah fand ich am schönsten, muss ich sagen.
Ja, wir machen doch hier religiöse Podcasts.
Ja, aber ausgerechnet heute ja nicht, also nur am Rande religiös. Es geht ja eigentlich um die andere große Kraft des, genau. Aber von des Dero-Universums. Wie nennt sich das bei denen eigentlich auch Universum?
Dero.
Ja, wahrscheinlich Inuversum oder sowas, weil die haben ja auch für Erde einfach nur ein paar Buchstaben verdreht zu Dere.
Ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Vielleicht machen wir da auch mal eine Frage. Keine Ahnung. Ja, aber ich hatte da irgendwie, ich hatte da was rausgesucht. Wo habe ich das denn jetzt hingemacht? Genau, wir reden heute über die Manipulation des siebten Elements. Jetzt wisst ihr da draußen natürlich sofort Bescheid, wovon wir reden. Und wenn nicht,
biete ich anderen Namen
Podcast. Ja, mach mal.
Die Kraft der Sterne. Das wird wahrscheinlich schon näher dran sein für die meisten. Wenn ich Sphärenkraft oder Erdkraft sage, haben wahrscheinlich die allermeisten DSA-Spielenden inzwischen eine Ahnung. Und spätestens das Wort Astralenergie fällt, sollte jeder Aventurien-Fan sofort wissen, wo wir sind.
Nämlich
nicht bei Karma.
Ja, wir gründen jetzt eine Sekte. Nein, es geht um die Magie. Und zwar, wir versuchen das einmal so ein Schweinsgalopp ganz allgemein über das Thema, damit wir das einmal so vom Tisch haben. Wir können bei jedem, alles, was wir jetzt sagen, jeden Satz können wir wahrscheinlich auch noch zu einer vollen Podcast-Folge ausarbeiten, außer über die Transkription von Spotify. Aber ja, wir versuchen einmal so einen ganz groben Überblick zu geben, was hat's mit der Magie in Aventurien auf sich, was ist da damit los, wie geht das und ja. Aber vielleicht vorab, spielt ihr magische Charaktere?
Ja.
Wenn ihr spielt.
Ich bin Spielleiter, ich muss magische Charaktere spielen können.
Ja.
Ich habe tatsächlich aus meiner ersten Erfahrung als Spielleitung, wo Anfänger sich an Magier herangetraut haben, mir gesagt, nee, so mit den normalen Startergruppen, Anfängergruppen, DSA fange ich gar keinen Magier erstmal an. Das macht keinen Spaß. Und habe mich lange an das Magie-Thema gar nicht so richtig rangetraut als Spieler. Als Spielleitung eignet man sich das an, was man braucht dafür. Weil das Magie-Thema fand ich immer so. Es fühlt sich an, als ob ich in eine Studierbibliothek gehen müsste und dann erstmal komme ich 3 Jahre später raus und weiß dann ein bisschen was davon. Das so überwältigend fand ich das immer. Sodass ich mich nur an spezifische Sachen rangetraut habe, langsam. Angefangen mit Magiedilettanten oder solchen Geschichten. Ganz kurz, falls sich meine Stimme heute ein bisschen komisch anhört, meine Nase sitzt zu und deswegen spreche ich ein bisschen nasaler heute mal. Also vielleicht ist das heute nichts zum Einschlafen, der Podcast.
Unser
Podcast ist nie zum Einschlafen.
Ja.
Habt ihr denn einen groben Schätzwert, wie viele Menschen auf deren, wie ist die Quote von magisch begabten, ich glaube Kulturschaffenden allgemein, aber Menschen, ich bin nicht ganz sicher, wovon die Zahl stammt, zu welcher Zahl ich gefunden habe.
Du hast eine Zahl gefunden?
Also, ich habe eine Zahl gefunden.
Wow. Also ich schätze, dass die Zahl, also ist das eine Prozentzahl oder eine absolute Zahl?
Eins gefunden? Von.
Ach so.
Also einer okay. Von X.
Also ich schätze, dass die nicht sehr hoch ist, weil es immer irgendwie dargestellt wird, dass Magie etwas ist, was doch schon etwas Besonderes ist. Und wenn man sich die Magie in Aventurien anschaut, gibt es ja, wie gesagt, wie Juli schon gesagt hat, viele verschiedene Aspekte, was man da sagen kann. Und es gibt auch Vollmagier und Viertel und Zehntel wahrscheinlich Magier oder vielleicht auch Hundertstel Magier. Von daher, wenn man alle reinnimmt, vielleicht gibt es da auch sehr, sehr viele, wobei vieles nicht entdeckt wird. Aber so der klassische, was man im Rollenspieltechnisch, glaube ich, so als Magier oder Magiewirker betrachten würde, würde ich sagen, ist nicht sonderlich viel.
Eine genaue Zahl, weiß ich jetzt nicht. Aber keine Zahl gedroppt.
Nee.
Soll ich es auflösen?
Traue ich mich nicht. Ja, sag mal.
Einer von 150, sagt zumindest das Wiki Aventurica, und das ist ja bei jedem Zweifel haben, als DSA-Quelle. Ist mir manchmal lieber als manche Bücher, weil Bücher können überholt werden, das Wiki Aventurica ist ewig quasi.
Aber das ist jetzt nur Magiebegabung erstmal, ne? Sprich, wenn wir jetzt, sagen wir mal, alle Magiebegabten, die begabt geboren werden, wahrscheinlich die Zahl drauf bezogen, oder?
Das habe ich dann nicht genau, ich habe nicht so genau nachgelesen, ich habe die Zahl genommen und mit meinen Notizen geschrieben, weil ich es ganz spannend fand. Ging mir jetzt gar nicht so darum, das jetzt wirklich zu analysieren, und eigentlich ist es wahrscheinlich auch stimmiger zu sagen, das hängt von der Spielgruppe ab, weil ich glaube, in manchen Spielgruppen ist Magie einfach sehr verbreitet, kommt viel vor. Da kann man natürlich auch die Ausrede finden, naja, man erzählt natürlich auch die spannenden Geschichten, das sind dann die, wo eher Magie drin vorkommt oder magische Charaktere, und umgekehrt gibt es wahrscheinlich auch Gruppen, die Magie fast komplett ausklammern. Und beides ist völlig legitim zu spielen. Dementsprechend kann man auch die Zahlen der individuellen Auslegung der Spielwelt zwischen einer von 50 oder einer von 20 vielleicht sogar und einer von 10.000 schwanken, und es ist trotzdem noch eine stimmige, in sich stimmige Welt. Aber an sich ist es eine relativ niedrige magische Quote, wenn man es mit anderen Fantasy-Systemen vergleicht.
Ja, das, aber es halt so auch, irgendwie finde ich auch DSA typisch. Magie ist schon anders in DSA. Und wie gesagt, für mich war es lange so ein, wir bleiben erstmal bei den ganz normalen profanen Geschichten, und selbst an Geweihte habe ich mich viel eher dran getraut, zumindest an die Zwölfgöttergläubigen, als an das große und ganze Magie-Thema. Obwohl, als ich mich dran getraut habe und auch als ich mich dann ein bisschen tiefer mit befasst habe, habe ich viele, viele mega tolle und spannende Sachen gefunden. Und da hat sich auch so einiges verändert bei mir im Denken über Magie. Also als ich ins Rollenspiel gekommen bin, ja, Magie kennt man, ne? Da sind so ein paar Leute, die machen so ein paar Fuff, 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 ja, da machen sie irgendwas mit Feuer, mit Eis, mit Wasser oder whatever, was irgendwie cool ist. Und ja, so stellt man sich erstmal Magie vor, ne? Vor allem im ersten Moment wahrscheinlich so ein bisschen Feuermagie, ne? So als Schadensmagie. Dann ein bisschen Heilungsmagie vielleicht, so das Typische. Ja, das ist so in der Fantasy-Welt. Natürlich gibt es da noch viele, viele, viele verschiedene Sachen und Definitionen. Aber ich finde DSA sehr speziell anders. Und auch sehr, jetzt komme ich nicht auf das Wort, sehr durchreglementiert.
Ich glaube, das fasst dir das auch allgemein sehr gut zusammen, durchreglementiert zu sein.
Ja, aber vor allem Magie finde ich sehr, sehr ausgearbeitet und durchreglementiert und bis ins Kleinste durchdacht, spezifiziert und wie so ein bürgerliches Gesetzbuch. Also das, da könnte man wirklich das deutsche Rechtssystem daneben legen und man hätte nicht weniger.
Sollen wir, also Atta, hast du eine Vermutung, warum in Aventurien oder warum DSA so ein Low-Fantasy, Low-Magie, Low-Fantasy Welt ist. Also warum ist denn Magie nicht so, also 1185 oder was hattest du gesagt? Ist ja nicht, 150, ist ja nicht so sonderlich ja. viel.
Also ich kann es natürlich jetzt nicht sicher sagen, weil man wahrscheinlich die AutorInnen aus gerade den ersten Editionen fragen müsste. Ich kann mir vorstellen, dass das am Anfang vielleicht gar nicht so geplant war, sondern sich dann fast eher so ergeben hat durch das, was geschrieben wurde, dass da Magie gar nicht, also doch wahrscheinlich kam Magie da so noch präsenter vor. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen ein Gegenentwurf war zu Dungeons and Dragons, mit dem man sich ja immer messen lassen musste. DSA war ja ursprünglich, wie wuchs ja darauf, dass die Lizenzkosten zu hoch waren und dann gesagt wurde, schreib doch mal selber bitte ein System für uns. An die UrsprungsautorInnen. Ja, Autoren.
Wenn man alles andersrum gemacht, ne? Man würfelt.
Ja, genau. Da muss man halt ein paar Sachen ändern, damit es nicht zu auffällig ist. Ich kann mir vorstellen, dass mit der Zeit dann einfach so dieses, wir müssen was anders machen, damit wir halt nicht ein D&D-Klon sind und im Endeffekt irgendwann wieder geschluckt werden, wenn der internationale Markt doch nach Deutschland rüberkommt oder irgendwann die Lizenz hat oder vielleicht sogar also derselbe Verlag die Lizenz hat, sondern dass man gesagt hat, okay, was machen wir denn jetzt anders? Und ich glaube, Aventurien, das ist schon sehr existenziell für Aventurien, dass eben es ein System mit Magie und mit übersinnlichen Dingen ist, aber Low Fantasy, also deutlich niedriger, als man das aus anderen Welten kennt. Das heißt nicht, dass es nicht in Aventurien auch Drachen und Dämonen und alles Mögliche gibt, aber wenn man ehrlich ist, in den meisten Abenteuern spielt das keine größere Rolle. Und für den, also da reden wir schon von den Abenteuern, die in Aventurien passieren und nicht von dem Alltagsleben der meisten Aventurierinnen. Die meisten Aventurierinnen werden wahrscheinlich in ihrem Leben kein direktes Magiewirken erleben. Höchstens mal, dass da ein Magier in seiner, also ein Gildenmagier oder eine Gildenmagierin in Robe vorbeimarschiert. Oder man mit der Hexe im Wald, wo man aber auch nicht sicher ist, dass das nur eine Kräuterfrau ist, das ist wirklich eine Hexe, sich von der irgendeinen Trank brauen lässt.
Oder auf dem Jahrmarkt.
Auch da. Ist es eine Illusion oder ist es ein Taschenspielertrick? Und das ist eigentlich beeindruckender.
Das ist ja jetzt auch eine irdische Erklärung dafür.
Ja.
Was ist denn eine Welt, also
innerabenturische
Erklärung, warum es so wenig Magier gibt?
Ja, also, geschichtlich gesehen ist meine Magie in Aventurien ist ja ein Unfall. War ja gar nicht vorgesehen. Das ist halt.
Das ist aber jetzt schon.
Ein kleiner Frevel, also, ne? Da ist ein kleiner Unfall passiert, sozusagen.
Hier wenn kommt wieder
mein ausdrücken möchte.
Hier kommt wieder mein Lieblingssatz. Kommt immer drauf an, wen man fragt. Du sagst Unfall, ich sage Terrorakt.
Es ist, also, es gibt da ja, also ich habe zumindest zwei Kernerzählungen, die natürlich eine gewisse Übereinstimmung haben, aber schon unterschiedliche Muster haben dafür gefunden. Also da gibt es auch keine hundertprozentige Einigkeit in Aventurien, wie das entstanden ist. Es gibt eine Vermutung unter den Gelehrten. Und es gibt die Lehrart der 12 göttlichen Kirchen dazu. Und ich glaube, ihr redet beide mehr von dem Frevel der 12 göttlichen Kirchen, aber es gibt auch grundsätzlich quasi seine magische Herangehensweise, die damit zusammenhängen kann, aber die das Ganze ein bisschen anders erklärt. Aber mag vielleicht einer von euch kurz nacherzählen, was denn dieser Frevel war und wer damit zusammenhängt?
Also grundsätzlich sollte es eigentlich in der Welt von Aventurien keine Magie geben. Also nicht so, wie wir sie jetzt vorfinden. Magie sollte eigentlich eines der Elemente sein, ne, wie Feuer, Wasser und so weiter. Und strikt getrennt sein, nicht frei fließend und nicht frei verfügbar für alle, weil auch Feuer, Wasser, Erde und so sind auch nicht frei verfügbar für alle. Und da dachte sich aber irgendwann eine etwas aufmüpfige göttliche Wesenheit, ich weiß nicht genau, ob es auch Göttin kann man, glaube ich, sagen.
So. Halbgöttin sagt man in Aventurien meistens zu den göttlichen Kindern. Also
ja, kommt auch schon hier wieder drauf an, wie man fragt, ob es eine Göttin ist, ob es eine Lichtelfe ist, ob es irgendwie ein göttliches Wesen auf irgendeine Art und Weise. Die war mit dieser Strukturierung der Welt nicht einverstanden und hat dafür gesorgt, dass die Magie frei fließen kann, indem sie, Moment, wie war es, hat irgendwie die Zitadelle, also die Elemente sind alle in so Zitadellen zusammengefasst und irgendwie so, die Kraft ist so gebündelt, grob erklärt. Und sie hat halt die Zitadelle zerschlagen, die Astralkraft gebündelt und festgehalten hat und hat somit dafür gesorgt, dass die die elementare Kraft der Astralenergie in die dritte Sphäre, also da, wo die Menschen leben und die Orks und so weiter, hineinströmen konnte. Eigentlich sollte die ganz strikt getrennt sein da und so. Und ja.
Das kombiniert tatsächlich beide Geschichten, ich meine, weil das, also das, dieses Konzept mit der Zerstörung der Zitadelle, der Kraft, wird es, also wird sie meist bezeichnet als quasi Zitadelle der Magie, als siebtes Element, ist eben genau die Erklärung, die vor allem in Gelehrtenkreisen und vor allem unter MagierInnen sehr verbreitet ist. Wobei dann schon spannende Fragen kommen, ist, wenn alle anderen Elemente ja in einer Dualität existieren mit Gegenelement, also Humus und Eis, Wasser, Feuer, Luft, Erz, gibt es dann weil ich, oder Lufthumus, Eis, nee, müsste Luft, Erd, also ich müsste es gerade richtig gesagt haben. Gibt es dann auch ein Gegenelement zur Magie, eine quasi ein antimagisches Element oder etwas in der Art? Der reine Mythos im zwölfgöttlichen Mythos, ist also Mada die Tochter von Hesinde und einem Sterblichen und war selber sterblich und hat die Götter immer wieder angefleht, die Menschen zu ermächtigen, Herren und Herren ihres eigenen Schicksals zu sein. Weil die Menschen ja quasi von den Göttern beherrscht wurden. Oder also nicht die Macht hatten, selber über ihr Leben zu verfügen. Und da die Götter das ignoriert haben, hat sie dann kurz vor ihrem Tod versucht, mittels eines Rituals die Sphären wieder zu vereinen, um damit quasi auch diese Unterscheidung zwischen den Göttern in der fünften Sphäre, darüber können wir vielleicht auch nochmal reden, und den Menschen in der dritten Sphäre, quasi zu durchbrechen. Ist es ihr nicht vollends gelungen, offensichtlich, die Sphären bestehen bis heute, aber dadurch wurde die Magie freigesetzt, weil sie quasi einen Riss durch die Sphären geschlagen hat. Und dafür wurde sie von Praios an den Himmel gebannt und weil sie Praios brennendem Blick entgehen muss, steht sie deswegen immer am Nachthimmel, denn das Mardamal oder der Mond oder Mardas Frevel, deswegen genannt, ist eben in Aventurien quasi ihr Gefängnis. Und Fex als der der zwölf Götter, der quasi für die Nacht verantwortlich ist, wacht über sie, dass nie wieder jemand zu ihr gelangen kann, um quasi ihr Werk fortzusetzen oder gar zu vollenden.
Ja, ich habe auch noch nachgelesen, dass diese siebte Kraft, diese siebte Elementarkraft quasi so, ich weiß nicht, ob das jetzt hundertprozentig richtig ausgedrückt ist, bin ja nicht der Autor oder so, ich habe es auch nicht so spezifisch in irgendeinem Werk so A-klein gefunden. Aber so wie ich mir das zusammengereimt habe von dem, was ich gelesen habe, ist, dass dieses siebte Element so die umschließende, also du sagtest gerade schon, das ist ja die elementaren Kräfte in Aventurien sind ja alle gegensätzlich geordnet. Das heißt, hier, ne, gibt's überall so ein Yin-Yang-Prinzip. Und die siebte Kraft ist so eine so umschließende Kraft, so habe ich das zumindest verstanden. Und das zeigt auch, dass die frei gewordene Astralkraft, die wir jetzt haben durch die Zerschlagung der Zitadelle, die Astralenergie, die Magier oder magisch begabte Wesen nutzen, sind in der Lage, die anderen Elemente zu beherrschen. Und nur dadurch, ne, kann man die anderen Elemente, egal, also du brauchst, das Wasser löscht das Feuer, ist okay. Also das Wasser beherrscht aber das Feuer nicht. Und die Astralkraft beherrscht aber sowohl Wasser als auch Feuer.
Das ist auf jeden Fall eine spannende Erklärung, warum auch quasi Magie genutzt wird, um dann die Elemente herbeizurufen. Niemand, also ja immer die Astralenergie dabei eine Rolle spielt bei allem.
Ja, und wenn man die Astralenergie auch als Element betrachtet, habe ich auch gefunden, es gibt auch alles, was mit den anderen Elementen in Aventurien verbunden ist, gibt es eigentlich auch für die Astralenergie. Nur ist da durch diesen Frevel einiges kaputt gegangen in den Zeitaltern. Zum Beispiel, wenn Djinne oder sowas, was man für die Elemente alle beschwören kann, da ist es, also man könnte rein theoretisch auch Djinne für die Astralenergie beschwören, aber da scheint es keine mehr zu geben. Die scheinen irgendwie alle ausgerottet worden zu sein, bis auf einen, glaube ich. Und der ist irgendwo eingesperrt, glaube ich, ich weiß gerade nicht mehr wo.
Wenn ich mich nicht irre, ist auch der letzte elementare Meister der Magie eine der Begegnungen der sieben gezeichneten Kampagne. Und ich glaube, diesen
Spoiler kann man zwischen
so vielen Jahren machen. Genau. Also das habe ich auch gesehen und gelesen. Ich glaube, wenn man sich Magie in Aventurien vorstellen muss, Magie ist quasi wie Wasser, durch so einen porösen Felsen sickert und sich dann so tröpfchenweise absetzt. Und jedes, also quasi jedes Lebewesen hat eine sogenannte Lebensseele oder ein Astralleib, das ist auch das, was man mit Magie beeinflussen kann, im Gegensatz zur wahren Seele oder zur Geistseele. Und manche Lebewesen sind eben wie ein Gefäß, das diese Astralenergie aufsammelt und das sich dann langsam füllt, das halt irgendwann noch voll ist, was irgendwann nicht mehr Kraft aufsammeln kann. Und so funktioniert deswegen auch die Astralenergie in diesem Punktesystem, was ja sich auch zum Beispiel von Dungeons & Dragons komplett unterscheidet, die ja mit ihren Zauberslots arbeiten, die sich auch immer bei einer Nacht auffüllen, egal wie viele du jetzt gebraucht hast oder nicht. Während Aventurien das quasi eher so ein stetiges Rinnsal ist, was du halt für ein paar Tage sammeln kannst oder musst. Und wenn du es dann verbraucht hast, dann musst du auch erstmal Geduld haben, dass sich das wieder auffüllt.
Genau. Ich wollte noch mal ganz kurz einen Step noch mal zurückmachen und noch mal euch fragen, ob ihr eine Antwort darauf habt. Warum ist eigentlich diese, also klar, du hast eben schon gesagt, diese Trennung zwischen der göttlichen und der menschlichen Sphäre. Und der eigentliche Ansatz war, wir bemächtigen die Menschen quasi der Magieherrschaft zu werden, damit sie mehr Kraft haben, um gegen die Götter zu kämpfen oder sich den Göttern irgendwie auf einem eigenen Niveau zu erheben. Aber das hat ja nicht geklappt eigentlich, ne?
Ja, mal also, ist gescheitert.
Der Plan ist gescheitert. Und die Frage ist irgendwie auch, ist denn jetzt die Intention der Götter wirklich dieses, wir wollen unsere Macht nicht abgeben? Oder ist das vielleicht, dann gibt es auch eine andere Erzählung, die man sagen könnte, warum die Magie eigentlich nicht in die Hände der Menschen gehört?
Also ich glaube, da gibt es auch einfach überhaupt keine Einigkeit, weil es ja auch durchaus mehrere Gottheiten gibt, auch abgesehen von Marder, die mit Magie zusammengearbeitet, also als quasi für die Magie verantwortlich und zuständig sind. Und somit ja, ist die Magie, Isinde zum Beispiel, aber auch in den Thulamidenlanden wird man wahrscheinlich oft Fex hören, gerade im urthulamidischen Pantheon. Das ist ja auch quasi das eher dem ursprünglichen aventurischen Pantheon spricht, während das heutige Zwölfgötterpantheon ja quasi eine Mischung mit den myranischen oder güldenländischen Gottheiten ist. Nandos wird im Horasreich ganz viel mit Magie verbunden, hat da durchaus auch gemischte Positionen zu. Rashtula wird je nach Auslegung teilweise also hat auch die Magie erschaffen, deswegen gibt es gute Rashtula-gefällige Magie und schlechte. Wenn ihr da mehr zuhören wollt, hört gerne in die Folge zum Wüstenreich ein, die inzwischen eine ganze Weile her ist. Und bei Norbaden
immer noch aktuell, ja.
Immer aktuell. Bei Norbaden ist zum Beispiel Mokosha dafür zuständig. Also es sind durchaus auch unterschiedliche Gottheiten, aber klar, verbreitet dürfte Isinde im Zwölfgöttermythos sein. Da dürften auch, glaube ich, die meisten Magier in sich wiederfinden. Bei Isinde, bei Nandos, bei Fex und bei Marder, aber vor allem bei Isinde.
Also ich frage deswegen, weil es ja für einen Magiebegabten in Aventurien ja durchaus auch fürs Verständnis seiner eigenen Existenz ja auch irgendwie Sinn machen muss, sich seine eigenen Kräfte zu erklären. Ist es das, was ich kann, etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Also, ne? Lebe ich mit einem Fluch oder lebe ich mit einem Segen? So, beides kann man in seinem Helden ja mitgeben und auch Antagonisten können mit diesen beiden Sachen ja arbeiten. Und es ist in der Tat nicht einheitlich geklärt, und also meinem Verständnis nach in Aventurien, was es denn jetzt ist. Ist es ein Fluch oder ist es ein Segen? Für beides lassen sich Indizien finden. Zum Beispiel ist eben diese Beherrschung der eigentlichen Elemente ja auch irgendwie ein Teil, von dem das gehört eigentlich nicht in Menschenhand, also die Beherrschung, weil da kann man sehr, sehr viel Schindluder mit treiben. Und die großen Auswirkungen, was Magie halt wirklich anrichten kann, haben wir als Spieler ja auch in der Borberat-Kampagne gesehen, ne? Also jemand, der es bis ins Kleinste dann ausgenutzt hat, Magie zu wirken und alles damit gemacht hat, was es so nur irgendwie geht, war halt Borberat. Und der hat damit halt richtig Schindluder getrieben. Und wo wir sehen anhand dieser Person, also in Anführungsstrichen Person, was passiert, wenn man die Magie in die Hände von Wesenheiten legt, für die sie nicht gedacht ist. Und so könnte man sagen, die Magie ist gefährlich für den Menschen, weil er sie nicht beherrscht, sondern also beherrscht schon, aber nicht gemeistert hat irgendwie so wie es kann sie ja nicht meistern, weil sie ist nicht für ihn gedacht, sondern sie ist einfach da und er kann damit umgehen, aber er weiß nicht. Der Mensch hat an sich kein Verständnis dafür, weil es halt nicht dafür gemacht ist.
Da braucht man ja nur auch an die Magieunfälle zu denken, die eben passieren aus teilweise Unwissenheit oder eben Forschung, die passiert, wo dann eben Magieunfälle passieren, die durchaus ernsthafte Konsequenzen
haben. Ja, oder Schlachten, ne? Also die gorische Wüste, ein ganzer Landstrich, der verheert ist, nur weil es da eine magische Schlacht gegeben hat.
Ne? Naja, oder, also, das ist ja, kann man auch viel allgemeiner fassen. Das ist vielleicht nicht das allerbekannteste Beispiel, aber beim Alaventurischen Konvent 590 geschah das Desaster von Punin, weil zu viele Magier und Magierinnen an einem Ort waren und dadurch quasi eine Katastrophe ausgelöst haben, die sie entweder wahnsinnig gemacht hat, in den Limbus gerissen hat oder anderweitige Ereignisse geführt hat. Also die Magie ist offensichtlich auch ein gewissermaßen chaotisches Element in der eigentlich ja sehr festgeordneten Struktur der Existenz, wo eigentlich alle anderen Dinge, also die Magie erlaubt ja auch quasi, sich über die Gesetze, die für alles andere gelten, hinwegzusetzen.
Und deswegen, wenn man so möchte. Also das ist wichtig für die Leute da draußen, und wenn ihr in eurer Runde irgendwie, wenn ihr gerade startet oder so, vielleicht ist das ein Aspekt, den ihr mitnehmen könnt, auch aus diesem Podcast oder so, der vielleicht jetzt auch nirgendwo so defizit irgendwo steht, aber den man so mitnehmen kann. Das gibt es Magieanwendern in Aventurien mit. Ich glaube, auch die es gerne machen und die es als Segen begreifen, haben in sich so ein Verständnis dafür, dass es etwas ist, was die Wirklichkeit neu formt und auch gefährlich werden kann deswegen. Und die Frage ist halt, ob sie sich selber dafür instande halten, das zu beherrschen oder nicht. Und die meisten, also wenn nicht alle, wir kommen ja gleich auch noch zu, dass wir uns ein bisschen durch die Magieanwender mal durchwühlen und euch alles Mögliche zeigen, was es irgendwie da gibt. Jede, das nennt sich ja in spieltechnischen Tradition, ja, jede Richtung der Magieanwender sind alle in irgendeiner Weise limitieren die sich selber. Und das ist ja auch irgendwie Teil dieses bombardianischen Gedankengutes gewesen. Warum limitiert ihr euch eigentlich? Ihr müsst euch öffnen, ja. Die Gildenmagier limitieren sich auf eine Art und Weise, die einen mehr, die anderen weniger. Aber alle finden auch Hexen oder Druiden oder egal welchen Magieanwender ihr findet. Alle haben ein Regelsystem und alle halten sich irgendwie an etwas, was ihre eigene Magie eingrenzt eigentlich. So Hexen zum Beispiel zaubern nur, also nicht nur, sondern eigentlich zaubern sie auf dem Boden. Und in ganz starken Abschlägen, wenn sie irgendwie fliegen oder so nur. Oder ja, Elfen. Quasi Elfen müssen im Einklang mit dem Lied sein, und Magier brauchen Sprüche, die sie auswendig lernen können und sowas. Oder feste Zauberrituale oder sowas. Druiden brauchen Zugang zu ihrem Element und so weiter und so fort. Andere brauchen irgendwelche Fokussteine oder so. Alle haben so eine Limitierung innerhalb ihrer eigenen Tradition.
Aber wenn du das schon angesprochen hast, wollen wir dir einfach mal einen kurzen Abriss über die magische Tradition, und Betonung liegt hier auf kurz. Jede einzelne Tradition könnte locker eine Folge füllen. Mit manchen haben wir das ja auch schon getan. Einfach mal reihum. Wir haben uns das vorher aufgeteilt, das machen wir jetzt nicht alles spontan. So viel Hintergrundwissen, dass man einfach rausspringen kann, haben wir auch alle nicht unbedingt. Durch die Tradition machen. Quali, du stehst bei mir als Start drin.
Als Start. Mit was soll ich denn anfangen?
Mit den Gildenmagiern.
Ja, Gildenmagier, genau. Es gibt, das ist der klassische Magier, den ihr irgendwie aus dem Fantasy-Rope kennen solltet, unterschrieben in drei große Schulen, weiße, graue und schwarze Gilde, und dann gibt's noch unabhängige Freigeister, die da auch noch irgendwie herumstromern. Spruchmagie, die sich auf Zaubersprüche richtig und irgendwelche festgelegten Elemente, Rituale oder Zaubersprüche halt beruft und Magie quasi wissenschaftlich aufarbeitet.
Julie.
Ja, Genau, Scharlatane. Habe ich auch sogar gelesen. Sie haben sich aus der Tradition der Gildenmagier sind sie entstanden, sind aber auch vielmehr eigentlich unter der bekannt als Illusionisten oder die Hellsichtsmagier. Sind in den meisten Fällen einfach die Jahrmarktszauberer, die die Magie eben zur Belustigung, zu Illusionen und so weiter und so fort benutzen. Oder eben, wir sagen dir die Zukunft vorher, sozusagen. Und im Gegensatz zu eben der Gildenmagie sind sie nicht primär von der Wissenschaft geprägt, sondern da werden einfach nur Zauber gewirkt.
Und oft sind es gildenmagische Abbrecher quasi, die von der Schule
genau.
geflogen sind. Oder ja.
Genau.
Dann habe ich die Kabbaloth, die zu den Kabbalia gehören. Das sind magische Geheimbünde, vor allem in Manalistan und Naranien, die sich gegründet haben aus der Zeit der Magierkriege, als quasi gerade die Gildenmagie in diesen Regionen sehr schlecht gelitten war und die bis heute quasi wegen der Verfolgung durch die Priesterkaiser und so weiter im Geheimen agieren mit ganz unterschiedlichen Zielen und Prioritäten. Da gibt es die komplette Bandbreite von NekromantInnen bis zu SternenkundlerInnen. Ist, glaube ich, aber auch etwas, was vor allem bei DSA 5 jetzt mal verstärkt in den Fokus gerückt ist. Magisch, aber sehr nah an den Gildenmagiern. Das merkt man, dass sie gemeinsame Herkunft haben. Quark,
ja,
die Bobaradianer.
Ja, Frage ist jetzt, ob das wirklich eine Magie, also eine Magietradition im klassischen Sinne ist. Ich würde sagen nein, weil es ist der Aufbruch des, dieser, allem, was wir euch gerade erklärt haben, denn der Bobadianismus schafft es, eigentlich nicht magisch begabte Menschen, also der Atta hat es ja mit diesem Durchsickern erklärt, ne? Einige Steine sind so fest, dass das daran abperlt und man gar keine magischen Energien irgendwie auffangen kann. Das sind die meisten Leute. Aber der Bobadianismus schafft es irgendwie, dass nicht magisch begabte Menschen zaubern können. Und das erreicht er durch einen Pakt und entweder mit Amazeroth oder mit einer bobadianischen Entität, die nicht näher irgendwie so ein Glasgötze oder sowas ist es in einem Abenteuer, die nicht so super gut beschrieben ist, muss man dazu sagen. Genau, aber es gibt dann durch diese Art und Möglichkeiten eben auch auf dämonisch verseuchtem aber dämonisch verseucht eben auch die Möglichkeit, als nicht magisch begabter Magie zu wirken.
Julie, die Hexen.
Ja, Hexen. Hexen würde ich jetzt tatsächlich aus den vier Gruppen, über die wir bis jetzt 1, 2, 3, 4, 5 gesprochen haben, abgrenzen und nicht der typischen, der Zaubergruppe, sage ich mal, zu sprechen. Hexen sind schon was Besonderes in Aventurien. Vor allem sind sie A, naturverbunden. Meist sind es Frauen. Und es ist ja eher die emotionale Zauberei. Also es ist nicht die wissenschaftlich angelernte Zauberei mit Studierbuch, auch wenn das dazu gehört. Und sie wirken eben Zauber. Magische Handlungen, vor allem Flüche, sind ganz gerne bei den Hexen bekannt, gerne auch getarnt als Kräuterfrauen. Und die Besonderheit ist eben deren Vertrautentier, welches auch durchaus Tricks beherrschen kann. Und ich finde, das ist schon eine ganz, ganz große Abgrenzung, wo wir noch so einige sehen werden, zu der dem typischen Zauberer mit Hut.
Und auch dazu gibt es eine Folge, falls ihr euch mal ausführlich mit Hexen beschäftigen wollt. Die findet ihr überall, wo es den Podcast gibt, irgendwo. Im Durchlauf dürfte es in den 20ern gewesen sein, glaube ich. Dann haben wir die Druiden. Und da merkt man vielleicht ein bisschen, aus welchen Zeiten diese Traditionen stammen. Weil die Druiden sind quasi das, wie die Hexen, sehr naturverbunden, aber auf die ernste Wissen, also auch kluge, rationale Art und Weise. Und nicht so intuitiv wie Hexen und nicht so emotional. Das wird man heute sicherlich auch ein bisschen anders gestalten. Druiden verehren Sumu, die Erdmutter, die eigentlich dem bekannten Mythos nach tot sein sollte. Druiden sehen halt in ihr noch eine Lebenskraft, sind meistens Elementaren zugetan und Druiden orientieren sich eher an einer Beherrschung der Natur oder auch ihrer Mitmenschen. und dem Schutz, aber quasi dadurch. Also sie beherrschen die Natur, sie schützen die Natur durch die Beherrschung der Natur. Quali, die Geoden.
Ja, das sind quasi Zwergendruiden, würde ich jetzt sagen. Also magisch begabte Zwerge, die den Elementen sehr, sehr verbunden sind. Vor allem natürlich die Erde, aber auch Feuer, sehr beliebt. Oder es gibt halt, ich glaube, für alle Elemente, ich bin mir gerade nicht sicher, ob für alle Elemente es auch geodische Ausrichtungen gibt. Aber es sind halt, bei den Zwergen sind sie eher die Außenseiter. Die entstehen, ja, wenn man, also, wenn man so Mythen glaubt, entstehen sie dadurch, dass es sind ganz, ganz wenige dadurch, weil sie der Zwillingsbruder von einem bei einem Ritual verstorbenen anderen Zwerg sind. Also von daher super wenig, auf die das überhaupt nur zutrifft. Von den super wenigen, die Magiebegabten, die sowieso als Zwerge sind in Amethun, eher magieabweisend. Und die Geoden sind halt die Zwerge, die es noch schaffen. Und man kann wirklich, also ich habe es mir immer so gemerkt, sind die druidischen Zwerge. Wobei die mit den Druidenzirkeln an sich nicht viel im Hut haben, sondern eher so ihr eigenes Ding machen. Und in der Zwergengesellschaft auch nur am Rande vorkommen. Die waren mal integrierter in die Zwergengesellschaft, sind es aber inzwischen, glaube ich, nicht mehr, wenn ich mich da richtig informiert habe.
Vor allem gehen sie ja
ausgestoßen. Gibt es auch dazu eine ganze Folge über Zwerge, da haben wir auch bei Geoden gesprochen.
Genau. Aber es ist auch sehr geheim alles bei den Geoden, ne? So wie ich das, kann man grob sagen.
Gelten übrigens auch als die ursprünglichen Lehrmeister der ersten menschlichen Druiden. Also da gibt es auch einen innerweltlichen Zusammenhang zwischen den beiden quasi. Julie, die Zibilia. Ja,
genau, ihr merkt schon, wir werden immer kulturbezogener und immer regionaler. Also wir wenden uns jetzt von der allgemeinen Magie erst mal ein bisschen ab. Zibilia sind ganz spezifische Bezeichnung für die Zauberpriesterin sozusagen der Nomadensippen. Also es bezieht sich wirklich nur auf die Nomaden. Und das sind... Also Hintergrund ist der Gemeinschaftssinn, um zu helfen und mit Magie zu unterstützen. Sie können jetzt keine Zauber in dem Sinne wie Gildenmagier sprechen, sondern sie haben nur Sibilia-Rituale und diese können auch nur von den Sibilias gelernt werden.
Dann mache ich weiter mit den Schelmen. Da ist drin, was draufsteht. Schelme sind Kinder, die mit magischer Begabung, die von Kobolden geraubt wurden, dann in einer Koboldglobule in der Regel groß geworden sind. Und irgendwann haben die Kobolde festgestellt, dass Menschen, wenn die älter werden, einfach langweilig werden. Selbst wenn sie unter Schelmen groß werden. Dann schickt man sie zurück und die meisten Schelme verzweifeln daran ziemlich, weil sie für die Menschen zu viel Kobold sind und für die Kobolde zu viel Mensch. Aber ja, sind meistens sehr unstete Personen, sehr humororientiert, aber ein Humor, den nicht mit alle anderen verstehen. Es gibt eine Redensart im DSA-Kontext, über die man sicherlich diskutieren kann. Es gibt nur zwei Arten von Schelmen, einen schlecht gespielten Schelm und einen Schelm, der aus der Gruppe fliegt. Es sind schon kompliziertere Charaktere, aber finde ich auch was sehr, nicht einzigartig vielleicht für DSA, aber schon was für mich immer sehr stark DSA ruft, wenn ich von Schelmen höre. Gehen wir noch exotischer, Quali. Kristallomanten. Du bist stumm bei uns.
Wenn wir eben schon von seltenen Wesenheiten gesprochen haben. Die Achats, die Echsenmenschen sind in Aventurien schon sehr, sehr, sehr wenige inzwischen. Die hatten ihr Zeitalter, aber sind inzwischen nicht mehr so verbreitet. Und sie hatten ihre eigenen Art und Weisen zu zaubern. Davon ist sehr, sehr wenig über. Die Achats haben Kristallomanten. Ja, das Zaubern durch Kristalle und das Erschaffen auch von kristallen Strukturen, die zur Magiefokussierung genutzt werden. Also quasi der exische Zauberer, wenn man das irgendwie so sagt. Die sind auch Wissenschaftler und sind weniger so wie Druiden irgendwie so, also schon irgendwie naturverbunden so, aber sind schon sehr, sehr verkopft. Und wissenschaftlich unterwegs. Sehr, 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 sehr viel von dem christolomantischen Wissen ist allerdings in der heutigen Zeit verloren. Und die wenigen Christolomanten unter den Echsen, die es noch gibt, die hüten ihre Geheimnisse, wie Fex seinen Schatz, würde ich mal sagen.
Juli, wie steht's bei den Orks und Goblins?
Orks und Goblins und allgemein, ich würde die fast alle drei zusammennehmen. Also wir haben die Animisten. Fangen wir vielleicht mit denen an. Animisten sind meistens in den Stammeskulturen oder sind aus den Stammeskulturen, sind intuitive Magier, die gezielt auf körperliche Verbesserung absehen. Deren Zauber sind eben Animistenkräfte und auch einige gibt es in Form eines Zauberspruchs. Als wir dann die Liste durchgegangen sind, war ich erstmal im ersten Moment ganz empört, als dann drauf stand Schamanen, weil ich mir sagte, naja, Moment, Animisten sind genau die Abgrenzung zu Schamanen, denn Schamanen sind die mit den Kamalenkräften. Das ist auch fast so in DSA 5. Und dann wurde ich eines Besseren belehrt, dass in DSA 4 tatsächlich noch zum Beispiel bei den Tairach-Schamanen eben astrale Kräfte, glaube ich, zugeordnet waren.
Ich darf ganz kurz reingrätschen.
Ja?
Bei denen ist es tatsächlich immer, aber in den sogenannten Tairach-Priestern, bei Tairach gibt man seine Hochschaman-Kamade-Energie. Die normalen Tairach-Priester sind DSA 5 noch magisch, aber das habe ich missverständlich ausgedrückt, dass wir darüber gesprochen haben. Zu DSA 4-Zeiten waren alle Schamanen, auch die Nivesinnen und die Geisker-Schamanen, die waren alle magisch, obwohl sie ja quasi PriesterInnen sind im Kontext, also eher mit Geweihten zu vergleichen sind. Das hat, wenn man DSA 5 überarbeitet, weil das auch innerweltlich total widersprüchlich ist eigentlich.
Genau, also tatsächlich die Tairach-Schamanen, ich habe es nochmal extra nachgelesen, haben mit Tairach als Gott des Todes und der Magie, womit sich also Tairach mit der Zauberei auskennt, kann sie aber nicht von den Kamalenkräften unterscheiden, sodass per Definition und spielregeltechnisch die Schamanen, eigentlich alle Schamanen, mittlerweile Kamalekräfte haben und somit eigentlich nicht der Zauberei zuzuordnen sind. Deswegen gibt es ja die Animisten, die eben davon unterschieden werden und die Abgrenzung zu Schamanen sind. Aber Schamanen im Prinzip, wenn wir sie schon erwähnen, in den meisten Fällen, es gibt ja auch noch andere Ausprägungen, beziehen sich auf die Heilung von Körper und Geist und haben einfach oft die Verbindung zum Totenreich als Mittler zwischen der Welt der Toten und der Lebenden. Und wie gesagt, bei den Tairach-Schamanen, sie kennen sich mit der Zauberei aus, können dabei jetzt nicht so konkret unterscheiden, wie ein Gildenmagier da vielleicht ein Buch schreiben würde. Ne? Und wir haben ja in den verschiedenen Rassen die Schamanen bei den Fekina, Fjaningan, Gjalskan, Nivesen, Tahaya, Trollzacker, Ahas und Tairach. Und dann gibt es bei den Goblins, da könnte man auch meinen, dass es die Schamanen sind. Nein, da sind es wiederum die Zauberinnen, die Goblin-Zauberinnen. Und das sind auch nur die Frauen, die der Zauberei mächtig sind. Tatsächlich ist das Zaubern sogar an das Wirken der anderen Schamanen angelehnt, aber nicht mit kamalen Kräften, sondern eben mit astraler Magie. Und sie haben auch nur die Goblin-Rituale, die ähnlich den Schamanen-Ritualen sind, die sie eben wirken können.
Dann gehen wir jetzt zu einer Spezies, wo es alles etwas einfacher ist, denn Elfen sind einfach prinzipiell magisch. Eigentlich alle Elfen wirken Magie, das hat auch auf gewisse Art und Weise was Intuitives, aber noch intuitiver als das bei den Hexen ist. Ich sage es kurz nochmal, weil ich reingerübst habe, Entschuldigung. Es ist noch intuitiver als es bei den Hexen ist, weil ja Elfen einfach durch und durch von Magie durchdrungen sind. Die sind ja aus dem Licht gekommen, was man möglicherweise auch deuten kann, dass sie quasi aus der Magie entstanden sind in gewisser Weise. Und was bei Elfen besonders ist, sind die sogenannten Zauberlieder, die oft auch in größeren Gruppen, zum Beispiel das Sadasandra, das Sippenlied, gesungen werden. Aber die Magie ist bei Elfen einfach so was Grundessentielles des Lebens, dass das quasi gar nicht auszuklammern ist und dass Elfen auch gar nicht so klar unterscheiden würden zwischen was ist Magie und was ist keine Magie, weil alles irgendwo mit Magie zu tun hat. Auch dazu haben wir schon eine komplette Folge aufgenommen. Das heißt, wenn ihr euch mit Elfen und elfischer Magie genau auseinandersetzen wollt, geht am besten dahin. Quali, was sind denn Magiedilettanten, außer unfähige Gildenmagier?
Ja, das hat man eben schon, das wären die Scharlatane, ne? Die unfähigen Gildenmagier.
Korrekt.
Ja, Magiedilettanten sind ja magisch Begabte, egal welcher Spezies sie jetzt angehören in Aventurien, die allerdings sich entweder nicht bewusst sind, dass sie magisch begabt sind, oder die keine richtige keine Ausbildung irgendwie bekommen haben, wie sie mit ihren magischen Potenzialen umgehen können. Das ist dann, das äußert sich dann so, dass sie halt irgendwelche übernatürlichen Begabungen haben. Irgendwie einer ist besonders stark und kann also obwohl er total dünne Arme hat, so riesige Steine hochheben. Und keiner weiß warum, der Bauernjunge so stark ist. Ja, weil der Astral irgendwie sich stärker machen kann, ohne es genau zu wissen. Oder ein Mädchen, ein orkisches Mädchen irgendwie hat einen Schutzgeist, der sie umschwirrt oder es eben aus irgendwelchen Sachen heraus boxt immer. Irgendwie, dass es irgendwie ganz natürlich ist oder jemand ist total begabt darin, irgendwie in einem Handwerk, irgendwie in der Imkerei oder so und kann ganz gut mit den Bienen oder so. Also es ist alles so irgendwie an eine sehr weltliche Sache gebunden, also magisch verstärkte unwissentlich daseinende Verbesserungen. Ja.
Was regeltechnisch auch manchmal Zauber beinhalten kann, die aber dann genauso benutzt werden. Also es ist dann zum Beispiel, ich denke dann an einen gewissen Charakter, einer gewissen Anwesenden hier, die Nebel herbeirufen konnte, um sich in Havena, wo Nebel ja jetzt auch erstmal nicht überraschend ist, ungesehener zu bewegen. Judy, du hast die AnimistInnen gerade schon angeschnitten. Möchtest du das nochmal vertiefen oder hast du eigentlich alles gesagt, was du sagen wolltest?
Nee, bei den Animisten können wir es eigentlich so belassen. Wo wir sind eben aus dem Stall auch auf die Stämme bezogen und eben die Abgrenzung zu den Schamanen. Da könnte man jetzt natürlich die verschiedenen Ausprägungen der verschiedenen Animistenkräfte durchgehen. Aber ich glaube, das kann man dann in einer, wenn man denn eine aufnimmt, eine eigene Animistenfolge, denn dazu haben wir noch, meine ich, keine gehabt, oder?
Nein. In gewissem Sinne hatten wir das bei den Gjallskern und bei den Fjarningern, deren Animisten haben wir da natürlich aufgegriffen. Also wenn ihr was für einen Animisten hören wollt, solltet ihr wahrscheinlich auch in Zukunft auf die passenden Folgen zu den Kulturen, zu denen sie gehören, warten. Dann nehme ich das nächste, das sind die Zaubertänzer, eine neue Einführung mit DSA 5, die, glaube ich, auch damals, als sie eingeführt wurde, für viele Leute so einen leichten Aufschrei herbeigeführt hat. Genau wie das, was ich gleich an Quali weitergeben werde. Das sind, sind vier Gruppen, die tulamitische Charizard, die novadische Rakiza, die zahorische Hasaki und die Majuna aus Aranien. Dementsprechend ist das offensichtlich etwas, was vor allem halt im Großraum Manadistan und Umgebung verbreitet ist. Das sind eben Leute, deren Tänze eine magische Wirkung haben. Und insbesondere die Charizard, die auch in früheren Editionen hatten auch die Novadi Charizard und hatten keine eigene Bezeichnung dafür, sind auch legendär dafür. Auch in einem recht bekannten DSA-Roman, Drei Nächte in Fasar, geht es nicht unwesentlich um die Charizard. Quali. Was sind denn Zauberbarden? Das ist schon wieder stumm.
Das ist die Integration einer D&D-Klasse, würde ich sagen.
Ganz ketzerisch.
Ganz ketzerisch gesagt. Ja, es sind, wie das schon sagt, Barden, die zaubern können. Also es ist eine neue magiebegabte Unterart. Schulen oder Gruppierungen, die sich zusammengeschlossen haben und ähnlich wie die Elfen, die ja auch durch Musik Magie wirken können, eben durch Lieder, durch Instrumente, durch Musik magische Effekte hervorrufen. Und da liegt jetzt halt der Clou, weil es sind halt keine super starken Magier oder die Effekte können super stark sein, aber sie sind jetzt selber nur sehr rudimentär magisch begabt. Sie brauchen immer die Musik als Mittel und können aber durch Musik eben magische Effekte, Illusionen oder halt auch manchmal auch elementare Dinge hervorrufen.
Eigentlich eine Beeinflussung. Dass es die nicht von Anfang an gab. Ich meine, du hast mich mit deinem Gesang verzaubert, ist doch ein sehr naheliegend, oder?
Also bis DSA 5 mussten aventurische BardInnen das noch mit Skills machen. Heute kriegen sie einfach ein bisschen Magie nachgeschmissen. Als ich DSA gelernt habe, da war Musik noch ein Handwerk.
Ja, richtig mal. Jetzt heutzutage, ne, machen die.
Das ist auch da war wirklich der genau dieser Vorwurf, das ist ja aus D&D, das wollten die jetzt einfach rüberziehen. Aber ich glaube, die Nachfrage war auch irgendwie schon da. So der magische Musiker, die magische Musikerin ist, glaube ich, auch schon so ein Fantasy-Trope geworden, was D&D wahrscheinlich auch beeinflusst hat. Aber ich meine, wenn man sich den Rattenfänger von Hameln anguckt, ist das ja jetzt auch nichts, was D&D erfunden hat.
Sofern. Genau, wollte gerade sagen, ne? Sofern ist das ja eigentlich gar nicht.
Hätte man vorher vielleicht mit dem Magiedilettanten abgebildet, ganz oft auch so gesehen, schon in Gruppen in DSA 4-Zeiten. Aber ja, jetzt gibt es da eine eigene Klasse für.
Genau. Du Lieben, warum haben wir denn jetzt Tobrin und Torvald zusammengefasst?
ich wäre tatsächlich jetzt zu den anderen gegangen, aber wir ziehen die auch gerne vor, weil wir da eine ganz, ganz, ganz spezielle Gruppe haben, nämlich die isilischen Bandzeichner, die sind aus Tobrien und die Runenschöpfer aus Torval. Im Prinzip kann man bei beiden zusagen, dass sie entweder Bandzeichen oder eben Runen an Objekte anbringen. Und die aus Tobrien, da habe ich mal gesehen, das sind eine alte alhanische Zauberzeichen, wurden da kopiert und dann eine neue Form der Bannzeichen erschaffen, sodass die Bannzeichen an Objekten angebracht werden können. Sie können dadurch sehr lange wirken, sind aber insgesamt schwächer und es dauert auch länger, sie anzubringen als Bannzauber und sind eben spezifisch nur aus Tobrien und sind, ja, auch den Magiedilettanten zugeordnet. Also eigentlich haben wir so Magiedilettanten als Obergruppe und daraus so ganz spezifische, ja untereigene entwickelte Traditionen. Ne? So wie eben dann eben die Runenschöpfer aus Torval. Das sind halt Runen. Hier haben wir sogar noch eine ganz spezielle Spezialität, nämlich nicht nur Objekte, sondern Tätowierungen an Kulturschaffenden, die dann angebracht werden. Und dauert, kann man sich ja auch vorstellen, eben länger anzubringen. Sind auch ein bisschen schwächer als die Zauber. Aber dadurch können sie sehr lang wirken. Und ich meine, bei den Tätowierungen können sie auch, glaube ich, nachgeladen werden. Ich habe da jetzt nicht spezifisch nachgelesen, aber sozusagen nachgewirkt werden. Eine neue Aufladung können sie bekommen.
Dann gibt es die Darna. Und man könnte jetzt ein bisschen ketzerisch sagen, das sind im Endeffekt menschliche Elfen. Das ist ein Stamm sehr zurückgezogen lebender Waldmenschen, die auch alle grundlegend magiebegabt sind und das eben auch stark in einem Einklang mit der Natur ausüben, ausleben und auch wenig Kontakt nach außen pflegen. Weil natürlich gerade, dass sie zu sehr interessanten Sklaven und Sklavinnen für das Alanfanische Imperium machen würde, was sie aber auch gleichzeitig es ihnen erheblich leichter macht, sich vor denen zu verstecken, vor den Herrschern. Dann haben wir auch bei mir auf der Liste die ZauberalchemistInnen und ich bin mir jetzt nicht sicher, wer von euch beiden jetzt gerade
also übernehmen möchte. Also das ist wieder eine Spielart des Magiedilettanten, ein spezialisierter Magiedilettant, der sich halt auf Alchemie versteht, brauchen immer Artefakte, um ihre Magie wirken zu können. Meistens sind es Schalen oder irgendwelche bottische Behälter, in denen man halt Tinkturen oder irgendwas zusammenbrauen kann. Also die Alchemie an sich gibt's in Aventurien ja auch noch. Und ein ganz super alchemistisch bewandeter Charakter kann halt auch alles Mögliche an Tränken und so was brauen. Aber hinzu kommt, dass es halt auch alchemistische Rituale und Dinge gibt, die man alchemistisch herstellt, zu denen man eine extra Portion Magie dazugeben muss, damit sie wirklich das bringen, was dann sein soll. Ich weiß jetzt gerade aus dem Stegreif nicht ein Beispiel dafür, aber es gibt halt bestimmte alchemistische Dinge, die man als nicht magiebegabter Alchemist nicht herstellen kann.
Als ich die nachgelesen habe, musste ich bei denen denken, dass sie so besonders verschroben und verärgert sein müssen, denn aus denen hätten ja eigentlich gute Gildenmagier werden können. Studieren müssen sie so ähnlich, Das ist ja, die Tradition ist ja super definiert mit einer Ausbildung von 6 Jahren und so weiter und so fort. Und nur weil ihr Talent einfach nicht früh genug gefördert wurde, ist es verkümmert. Und das Einzige, was ihnen übrig bleibt, ist so, so ein bisschen den Zauberalchemisten draus zu machen. Das war so mein Gedanke, als ich die nachgelesen habe.
So, und ich bringe jetzt einen Mini-Exkurs, das sparen wir uns hier die meiste Zeit, aber ich springe einmal kurz nach Myranoir, den Nachbarkontinent, der jetzt ja auch mit eigenem Crowdfunding und Neuveröffentlichung und so weiter nochmal aktiver geworden ist. Denn in Myranoir gibt es die sogenannten Optimaten. Das ist auch die verbreitetste Art von magischen Charakteren. Nach den ursprünglichen DSA-4-Regeln gibt es quasi nur Optimaten und AnimistInnen in Myranoir und Optimatin natürlich. Die moranische Magie arbeitet da so ein bisschen anders. Die scheren sich, also die machen das gar nicht so mit, also diese Elementlehre und Magie ist das 7. Element, das ist denen zu einfach, denn die myranische Magie kombiniert für jeden, jeder Zauber ist eigentlich eine Beschwörung aus einer Quelle mit einer Instruktion. Die Quellen sind beispielsweise die 6 Elemente, aber es können auch ganz allgemeine Prinzipien sein, wie Hoffnung, Kraft oder Liebe und die dämonischen Quellen. Die 12 bekannten erzdämonischen Sphären plus 4 weitere. Ebenso aber auch als Quelle kann Zeit, Natur oder etwas anderes gewählt werden. Da gibt es eine ganz recht ausführliche Liste, die natürlich auch gut erforscht ist. Die Optimaten ähneln schon von ihrer ganzen Aufbau eher den Gildenmagiern in Aventurien und Gildenmagierinnen. Und die Instruktionen sind dann halt sowas wie, wären wahrscheinlich was, was in Aventurien oft Merkmale wären, sowas wie Hellsicht oder Zerstörung. Und daraus entwickeln sich ganz unterschiedliche und sehr ja, diffizile Konstrukte, die man dann eben aktiv wirken kann. Das heißt, die myranische Magie ist wesentlich unübersichtlicher, aber gleichzeitig auch wesentlich flexibler als die aventurische Spruchmagie. Und steht, und das wird die alle Menschen, alle quasi Hardcore-AventurierInnen sicherlich provozieren, unter dem Schutz von Brajan, den AventurierInnen wohl als Praios kennen würden. Denn auch Praios ist ein Gott der Magie, was natürlich schon ein bisschen ironisch ist, da er in Aventurien als die Person gilt, die Magie quasi verdammt und den Menschen entreißen möchte. Aber in Myranoir ist Magie eng mit Herrschaft verbunden und dementsprechend ist natürlich der Gott der Herrschaft und der Ordnung auch der Gott der Magie.
Ja, was es was zum Ausgang zurückbringt, ne, ist es ja nun ein Terrorakt oder nicht? Der Praiot würde sagen, ja, es ist ein Terrorakt Mardas gewesen, dass die Magie in die Welt hineinfließt.
Ein Angriff auf die
ich würde auch nicht sagen,
göttliche Ordnung.
Ich würde auch, vielleicht machen wir das in der eigenen Praios-Folge mal ein bisschen ausführlicher, aber ich würde auch nicht sagen, dass er, dass Praios die Magie verdammen will oder dass er die den Menschen wegnehmen will. Praios ist einfach der Hüter der Ordnung und die eigentliche Ordnung für diese Sphären ist gewesen, dass die Magie nicht vorgesehen ist. Deswegen muss man die eindämmen. Nicht wegnehmen, sondern eindämmen, das Pflaster draufkleben, was Marla da kaputt gemacht hat. Die Wunde ist geschlagen. Also selbst Praios muss anerkennen, dass die Magie nun mal frei ist. Aber man muss jetzt irgendwie mit der Wunde, die geschlagen ist, halt umgehen. Und um die ursprüngliche Situation, so wie sie eigentlich für gedacht ist, wiederherzustellen, muss man die Magie halt unter strengen Regeln und Auflagen möglichst eindämmen.
Aber gut, ist ja auch nicht, also ich meine, es, wenn man das so hört, es gibt ja auch, wo wir bei der Philosophie der Magie waren, es gibt ja die berühmte oder nicht mehr berühmte, die Magierphilosophie, die jetzt nicht gerade sozusagen gottgläubig ist. Und also
ja,
ich rede hier von der Theorie zur Gewinnung von Macht der Gottwerdung, die von dem Hochelfen Omotion entwickelt wurde, die ja, glaube ich, mittlerweile illegal ist, also nicht mittlerweile, sondern die illegal ist und die ja eben vom Gott vergehen und Gott werden spricht und weshalb sich die Magier ja eigentlich von diesem Göttlichen abwenden und dem Menschlichen stark werden zuwenden, ne?
Wäre eigentlich auch mal eine eigene Folge wert, die Magierphilosophie.
Genau, also die Magierphilosophen wenden sich ja von der Götterverehrung ab, weil sie ja nicht dem Wohl der Sterblichen dient und wenden sich eben dem Wohl der Sterblichen. Genau, also oh, jetzt komme ich total durcheinander.
Das ist Auch hier gilt wieder, das kommt drauf an, welchen Magierphilosophen du jetzt fragst. Also es gibt natürlich diejenigen, die in der Tradition Borberas natürlich sagen, das, was die Götter da tun, ist nicht in eurem Sinne, ihr Menschen. Macht euch mal von denen frei. Aber es gibt ebenso Magierphilosophen, die genau diese, die noch den einen Schritt weitergehen und dann vielleicht sagen, ja, also Götter sind halt nicht so, wie ihr euch die vorstellt, sondern es ist einfach unglaublich mächtige Wesen und wir könnten eigentlich auch dahin gelangen, aber sie haben schon irgendwie was Gutes im Sinne. Also die hesenialischen Hesinde-Anhänger unter der Magierphilosophie würden da schon die Götter irgendwie verteidigen können und sie haben auch gute Gründe dafür, die Götter auch irgendwie zu verteidigen. Wenn man so in die Hintergrundbände hineinschaut, Götter sind halt genauso wie in unserer irdischen griechischen oder römischen Tradition oder auch in der nordischen Tradition nicht gerade immer nur gut oder ne, die benehmen sich auch mal daneben und stellen ganz viel Unsinn an. Kann man schon irgendwie sagen, der Glaube irgendwie, das dafür haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht zu den Göttern, glaube ich, allgemein, dass die der eigentliche Glaube an Götter in Amitorina völlig von anderer Vorstellung ist als hier bei uns im Irdischen. Denn die Götter sind präsent in Amitorien. Ne? Das heißt, so ein einfaches so, ich glaube jetzt nicht mehr daran, gibt es nicht, weil die Magier wissen, dass es die Götter gibt. So. Wie jeder weiß, dass es die Götter gibt. Und die Frage ist einfach nur, wie tritt man ihnen gegenüber? Und die einen sagen halt, die wollen uns was Schlechtes und die anderen sagen, ja, die sind viel, viel mächtiger als wir, aber die nutzen ihre Macht halt auch so, um uns zu schützen. Das ist genauso wie eine hierarchische Struktur in einem König und Vasallgefüge oder sowas ist. Ne? Also da ist ja auch der eine mächtiger als der andere und vielleicht sind sie aber irgendwie, könnten vom Potenzial her beide gleich sein, wenn der eine aufbegehrt. Aber dann ist die Struktur halt kaputt. Ne? Also das ist halt eine sehr, sehr magierphilosophische Frage. Und da müssten wir vielleicht wirklich mal eine ganze Diskussionsfolge drüber machen, wo
man
Rollen verteilen, der eine dafür, der andere dagegen.
Würde ich gerade sagen, da kann man, glaube ich, aber auch sehr viele von Theorien oder Philosophien vertreten. Da gibt es ja einige Vertreter, die unterschiedliche Ansichten haben. Da kommen wir dann ja auch gerne zu Borberat, Rohal und mehr dazu.
Ja, und vor allen Dingen ist es hier auch interessant, dass Borberat und Rohal als Alvaranya, ja, eine sehr, sehr gottbezogene Entität sind. Ja, und dann Borberat sich anmaßt, im Sinne der Menschheit zu sprechen, obwohl er selbst kein Mensch ist. Spoiler. Ne?
Genau. Man vielleicht für die jetzt irgendwo so mittendrin einsteigen und hier so mitten in der Magierphilosophie landen, sie denken, wir reden hier gerade von Anfang der Magie und die sprechen über die Theorie. Die Theorie besagt zum Beispiel, also es gibt eine schwache und eine starke Auslegung und die schwache formuliert, dass die Macht der Götter mit dem Glauben an sie zusammenhänge. Oder anders gesagt, also wenn je mehr Anhänger ein Gott hat und je mehr Anhänger an ihn glauben, desto stärker ist er. Und je weniger er hat, bis hin zu gar keinem, kann der Gott oder die Gottheit in Vergessenheit geraten und damit verschwinden. Und dann gibt es noch die andere Auslegung, die behauptet, dass ein sterbliches Wesen allein durch die Anbetung so viel Macht gewinnen könne, dass er selbst zum Gott werden könne.
Aber
nur um das einmal ganz als Philosophie kurz sozusagen mit reinzubringen.
Einige Sterbliche ja auch praktiziert. Ich gucke so ins Horasreich, ne?
Aber also Gottheit, also das ist jetzt schon so recht hoher Grad, aber warum ist denn eigentlich die Kaiserin von Gareth nicht magisch? Weil Magie ist Macht, also soll nicht die mächtigste Person im Reich Macht haben?
Ja, das ist ortsspezifisch. Sie hat halt das Pech, dass sie im Mittelreich geboren wurde. Ne? Also ich weiß gar nicht. ich glaube, war es in Aranien? Irgendwo war es doch so, dass es genau umgekehrt ist wie im Mittelreich. Nossa und Andergast war es doch so, dass die, in Andergast war es doch irgendwie so, dass die magisch Begabten irgendwie eher in Würdenträgerkreisen sind, oder?
Ich glaube, die aktuelle Königin von Nostria ist, glaube ich, eine Magierin, weil der Großteil der Familie ausgelöscht wurde. In Aranien ist es aber durchaus so, dass Hexen sehr angesehen sind und dementsprechend auch Hexen in, also Adelsfamilien und Hexen, da gibt es durchaus viel Überschneidung, dementsprechend auch Hexen in Machtpositionen. Aber ja, worauf ich hinaus will, ist das, glaube ich, ein typischen Setting für Aventuren, nämlich dem Mittelreich. Da spielt man, glaube ich, schon am meisten so im Schnitt. Also die meisten Gruppen spielen, also ja, ihr wisst, was ich sagen möchte. Im Mittelreich gibt es eine strenge Trennung. Eine Magierin darf kein Lehen halten, darf keine weltliche Macht innehaben, ähnlich wie eine Geweihte. Beides quasi Lehren aus der Zeit, zum einen der Magierkriege und zum anderen der Priesterkaiserzeit. Für die Magier ist das Garrett-Pamphlet, das das festgelegt hat. Aber magisch, also deswegen, magische Charaktere dürfen aus dem Adel stammen, das ist nicht das Problem. Aber sie müssen quasi mit ihrem Eintritt in eine Gilde, also in eine Akademie, legen sie quasi alle weltlichen Ansprüche ab. Und wenn zum Beispiel ein Lehen über einen magischen Charakter vererbt wird, weil er das einzige Kind ist, dann muss das durch einen Vogt verwaltet werden, bis es wieder nicht magische Kinder gibt, die das Lehen übernehmen können.
Was durchaus auch logisch erscheint, denn das Mittelreich ist ja nun mal Vorbild, das Mittelalter. Und da haben wir ja nun auch, gut, wir haben keine Magietrennung, aber wir haben ja schon eine weltliche und kirchliche Trennung der Macht in normaler Weise, ne? Und also, umgekehrt ist es aber nicht, also man umgibt sich ja dann trotzdem als Machtinhaber ja gerne mit vielen Gildenmagiern, weil Magie und Macht ja auch bedeutet. Also von daher, selbst als Magier kann man eben die weltliche Position einer Führungsperson eben nicht beziehen, aber man umgibt sich ja dann doch ganz gerne mit entsprechenden namhaften Magiern.
Ja, die Haus- und Hofmagier, ne? Genau. Zum Beispiel Galotta ist am Hof war, also einer der starksten Antagonisten, die wir in Aventurien irgendwie haben oder hatten. Vielleicht können wir zum Abschluss der Folge nochmal so für die Leute, die irgendwie reinkommen ins System oder neu sind im System oder vielleicht als Spielgruppe nochmal, das hatte am Anfang ja schon mal ein bisschen was dazu gesagt, so mit welchem Grundgedanken man hineingehen sollte, wenn man Antagonisten oder NPCs oder Spielercharaktere erstellt in Aventurien. Der 0815 Aventurier, Atta und Juli, was meint ihr? Was sagt der 0815 Aventurier, egal ob er aus dem Norden, aus dem Süden, Osten oder Westen stammt, zur Magie? Also klar gibt's da örtliche Unterschiede, aber wie steht die normale Bevölkerung zur Magie? Sind die so in Awe? Oder wie verhalten die sich zur Magie?
Der Bauer Wissen die Leute, Alrik, dass es Magie gibt? Der Bauer Alrik, wenn er es überhaupt irgendwie erfährt, dann maximal, sage ich mal, über die Illusionen oder irgendwelche Zaubertricks. Und ansonsten ist der große Gelehrte eine etwas Unbekanntes und Fremdes ist erstmal per se schlecht.
Ich würde sagen, es wird sehr viel Aberglauben geben, sehr viele Geschichten, Mythen, auch über nicht-magische Personen, gerade eben, also ob die Kräuterfrau, die im Wald wohnt, jetzt eine Kräuterfrau, eine Hexe ist, ist, glaube ich, für die meisten Landbevölkerungsleute egal. Die Geschichten werden dieselben sein, ob da magische Begaben besteht oder nicht. Und es ist natürlich auch schnell bei der Hand, irgendwem finstere Machenschaften zu unterstellen, wenn der Angebetete nicht einem sich auf eine andere einlässt, dann hat sich ihm bestimmt ein Liebestrank untergejubelt oder sowas in der Art. Ich glaube, man kann tatsächlich das Bild von Magie wirklich mit so einem mittelalterlichen Aberglauben nachsetzen. Dafür ist es nämlich völlig egal, dadurch, dass es Magie gibt, wird es das nur noch verstärken. Weil es gibt die Nachweise dafür. Und die Menschen haben es in unserem irdischen Mittelalter ja schon ohne Nachweise geglaubt. Wie viel mehr muss das erst sein, wenn es diese Beweise gibt? Und wenn es tatsächlich den Enkel vom Onkel des Nachbarn gibt, der tatsächlich einmal einen Gildenmagier erlebt hat, der die Seite seines Buches, ohne sie zu berühren, umgeschlagen hat.
Wenn es nur das ist, ne?
Ja, dann von den größeren magischen Sachen fangen wir jetzt erstmal noch nicht an.
Ja, also die generelle Einstellung in Aventurien ist halt, Magie ist eher etwas, was mit Furcht betrachtet wird und was mit Ablehnung betrachtet wird im ersten Augenblick. Oder mit also das geht ja Hand in Hand, Furcht und Unwissenheit, das sind ja zwei Medaillen einer Münze, zwei Seiten einer Münze. Und deswegen Unwissenheit, nicht in dem Sinne, dass man nicht weiß, dass es Magie gibt, sondern ich glaube schon, dass der 0815 Aventurier gerade auch irgendwie über die göttlichen Predigten oder so schon weiß, dass es Magier gibt. Aber die Unwissenheit halt darüber, wie genau das funktioniert, das weiß halt keiner. Kein Bauer Alrik wird das nicht wissen. Der wird halt wissen, der Typ mit dem Magierstab und dem spitzen Hut da drüben, der kann potenziell mein Vieh töten, wenn er will. Mit dem Fingerschnipp. So. Und deswegen hat er Angst vor dem. Und das ist auch eine realistische Angst. Ob der jetzt gut oder schlecht ist, der Typ, der mit dem spitzen Hut, und ob der überhaupt zaubern kann, sei dahingestellt.
Und wenn er zaubern kann, ob er jetzt vielleicht nicht ein Analysemagier aus Punin ist, der die Kuh vielleicht magisch untersuchen könnte, ob sie vielleicht irgendetwas Magisches an sich hat, wird der 0815 Aldrich von der Straße auch nicht wissen.
Vielleicht kann er ein Gefühl kriegen, wenn er ihn anhand der Kleidung so ein bisschen grau, schwarz oder weiß unterscheiden kann. Ne?
Aber
das vermittelt ja auch ein Gefühl.
Die Reiserobe ist für alle Gilden identisch, laut Codex Albyricus.
Ja, also da kommen wir auf einen weiteren Aspekt, der ja auch in die Rechtsprechung zumindest im Mittelreich in Aventurien irgendwie eingehalten ist. Magier oder magisch Begabte müssen sich zu erkennen geben als solche. Also gerade auf den Magier trifft es zu. Und magisch Begabte sind nicht in der normalen Gerichtsbarkeit für das, was sie magisch tun. Also wenn du ein magisches Verbrechen ausübst, also wenn du deinen Feuerball auf ein Dorf niederregnen lässt oder so und dabei Leute sterben, wirst du nicht für eine irdische Gerichtsbarkeit zunächst gestellt, sondern du hast das Recht halt auch von deiner Gilde Recht gesprochen wird. Ne? Das heißt, die Magier sind auch im Recht, nicht nur im Erbrecht, was Atta gerade irgendwie beschrieben hatte, sondern auch irgendwie im Strafrecht haben die eine Sonderstellung. Genauso wie andere naturbegabte Zaubereien, wie Elfen zum Beispiel.
Wobei es da eine ganz kleine Differenzierung gibt. Zunächst einmal werden Magier, also wenn ein Magier in einen nicht magische Person schädigt, dann wird sie erst auf ein weltliches Recht gestellt. Aber die Gilden, die wir schon mehrfach angeschnitten haben, wozu es dann in Zukunft auch mehr geben wird, die weiße Gilde muss sie auslösen, die graue Gilde kann sie auslösen, die schwarze Gilde, da wird nichts dazu gesagt, aber prinzipiell sind sie auch vor einer irdischen Gerichtsbarkeit anklagbar, außer es ist quasi ein Streit unter Magiern und Magierinnen. Dann klären die das quasi im Gildentribunal unter sich. Wiederum, außer es ist etwas, was die zwölfgöttliche Ordnung betrifft, Dämonenbeschwörung, Totenbeschwörung, all das, also Nekromantie, dann greifen die Kirchen wieder ein. Also das ist auch, es ist sehr differenziert, wie vieles in Aventurien. Das ist auch, man muss sich, glaube ich, überlegen, ob man das für seine Spielwelt haben möchte. Ich glaube, es ist auch völlig legitim zu sagen, wir spielen den Gildenmagier als der wird genauso behandelt wie alle anderen Charaktere auch. Aber wenn man sich wirklich mal mit dem offiziellen Kanon beschäftigt, und das vielleicht so als Grundton, das ist das, was wir im Podcast hier machen, sonst bräuchten wir den noch nicht machen. Was ihr im Spieltisch macht, das solltet ihr nach eurer Gruppe richten, dann kann man sich da auch wirklich, wenn die Gruppe Bock darauf hat, richtig in so ein also ich weiß nicht, ich finde zum Beispiel so Anwaltsserien oft ganz faszinierend. Und ich glaube, das kannst du halt in Aventurien halt auch 1:1 umsetzen, weil es halt doch relativ viel Kanon gibt. Auch dazu jetzt keine spezifischen Paragraphen und Gesetze, aber die kann man ja dann entsprechend erfinden, sodass man dann eine spannende Story daraus stricken kann.
Aber auch mit dem ganzen Gildenkodex und mit dem ganzen Material, was es zu Gildenmagie gibt, hat man da wirklich sehr, 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 sehr viel Futterpotenzial und auch Grundsteine. Wenn man auf so eine Anwaltsgeschichte steht, eben da ein ganzes Abenteuer draus zu machen. Ne? Wobei ich dazu sagen muss, wenn Anfänger jetzt hier hören und denken so, Magierfolge, also man muss das schon ein bisschen heraustrennen. Also wir haben ja alle Traditionen vorgestellt und da hat man ja schon so ein bisschen gehört, wir haben die Gildenmagie als die wirklich wissenschaftliche Magie, hätte ich getrennt. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben die speziellen kulturellen Magien oder rassespezifischen Magien.
Speziesspezifisch, ne, ja.
Speziesspezifisch, genau. Und die intuitive Magie, die ja seltenst studiert wird, die dann so speziell sind, die man eben alle einzeln betrachten müsste. Aber Gildenmagie ist schon so ein, gerade im Mittelreich, ein sehr, sehr, sehr großes Thema mit. Ich glaube, wie viele Akademien gibt es?
Vielleicht, die Zahl habe ich gerade nicht, aber wir reden, wenn man alle drei Gilden zusammenzählen würde, von etwa 5000 Mitgliedern. Und dazu kommen ja eben noch die nicht in Gilden organisierten MagierInnen, weil es genug gildenfreie Akademien gibt.
Genau.
Relativ bekannt, weil es auch gerade so halb angeschnitten wurde, wäre zum Beispiel Ulport, wo auch die Runen, die Torwaldschen Runenmacher, Schaffer, ich habe das offizielle Wort vergessen, ausgebildet werden. Genau, da gibt es halt noch einen ganzen Haufen anderer Akademien, die über ganz Aventurien verteilt sind, die regeltechnisch gildenmagisch sind, auch wenn sie innerweltlich nicht in Gilden organisiert sind. Das ist so ein bisschen, da muss man immer sehr differenzieren in der Begrifflichkeit. Weil, also, wenn man es aus Regelseite guckt, nicht jede Gildenmagierin ist eine Gildenmagierin.
Genau,
um zusammenzufassen.
Warum ich das aber auf zwei Seiten stelle, ist die einzelnen Traditionen und Spezies etc., das kann man ja sozusagen, ich sag mal so, einzelne Kapitel für sich abhandeln und dann hätte man vielleicht ein ganzes, oder hat man ein ganzes Buch, in DSA 5 hat man das zumindest. Gildenmagie im Speziellen bedarf es dann aber nochmal ein eigenes zusätzlichen Buches. Und da haben wir dann ja auch nochmal eine Unterteilung in weiße, graue und schwarze Magie. Was ist...
Gilde, nicht Magie.
Gilde, meine ich, ja. Was es halt zu einem sehr, sehr, ich finde, umfangreichen und großen Thema für sich macht.
Ja, was man halt irgendwie zusammenfassend sagen kann, ist, wenn ihr eine magisch begabte Person an den Spieltisch bringt, seid euch halt bewusst, dass Magie in Aventurien etwas Außergewöhnliches ist. Und das auch sein, nicht nur für eure Umwelt sein wird, sondern auch für euren Charakter. Und macht es zu einem Teil eurer Charakter, also ist ein Tipp, müsst ihr nicht machen, ne? Also jeder spielt so, wie er oder sie möchte. Aber als Tipp, macht es zu einem Punkt eurer Charaktererschaffung, wenn ihr einen magiebegabten Charakter spielt, fragt euch, wie steht mein eigener Charakter zu den Fähigkeiten, die er besitzt, in Zusammenspiel mit dem, was die Umwelt darüber denkt, was die Kirchen darüber denken, was seine Ausbilder darüber denken. Da wird man sich positionieren müssen, wenn man in Aventurien spielt. Wenn man eine Hexe ist, hat man ein anderes Verständnis dafür, als wenn man einen Geoden spielt. Die haben unterschiedliche Auffassungen, was Magie angeht. Genau wie der Gildenmagier eine andere Auffassung hat als Bauer Alrik oder die Praios-Kirche. Ja. Aber jeder hat so seine Nische. Ja. Und jeder muss sich verhalten dazu. Ob der eine hält es für einen Terrorakt, der andere nur für einen Frevel oder ja, für einen Unfall.
Die Sieger schreiben die Geschichte.
Das Erste, was ich aber lernen musste halt in DSA, so, also das Typische, was man sich als unter Magie in Fantasy vorstellt, erstmal Bäm, Feuerball, Rums, ja, so ganz, 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 ganz stumpf, ne, und das kann man vielleicht in DSA 5 machen oder in DSA machen, in Aventurien kann man das von mir aus machen, das können auch Gruppen machen, das ist ja auch okay, mit dem, was so alles beschrieben ist über Magie und so weiter und so fort, finde ich, funktioniert es aber einfach nicht. Bäm, Feuerball.
Und nach dem Feuerball, ne? Darf der magisch begabte Charakter auch erstmal so ein 2 Wochen wieder tröpfeln lassen, bis das magische Gefäß wieder voll ist. Was wir diese Folge gar nicht angeschnitten haben und was ich jetzt auch nicht mehr vertiefen möchte, weil Gott, wir sind schon deutlich über der Zeit. Magie ist ja gar nicht an dem Bereich zu Ende, weil wir spielen ja das schwarze Auge, was auch innerweltlich ein magisches Artefakt ist. Und da gibt es noch viele weitere, auch in der Methode gibt es so die Klischee-Dinger, die fliegenden Teppiche, die Es gibt die sogenannten Kessel der Urkräfte. Es gibt nicht nur schwarze Augen, sondern auch rote und weiße Augen. Und auch da ist es quasi unerschöpflich. Magische Artefakte sind natürlich deutlich seltener als in anderen Spielwelten. Aber auch daraus lassen sich super leicht, also allein um ein magisches Artefakt kann man die ganze Kampagne stricken, weil so ein schwarzes Auge in die Finger zu bekommen, dafür würden sehr viele Menschen Aventurien töten. Und dann gibt es ja noch magische Wesen. Und ich finde es zum Beispiel da auch, nur mal so die Frage in den Raum zu werfen, was unterscheidet denn jetzt eigentlich eine Spezies wie Elfen, die immer magisch sind, von einem magischen Wesen wie einer Fee? Und was unterscheidet das schon wieder von Dämonen und oder durch Drachen, dämonische Kräfte erschaffene Wesen wie Chimären und Untote? Und wie differenziert man das? Und was denken eigentlich MagierInnen dazu? Und halten sich MagierInnen insgeheim selber für magische Wesen?
Und sind Drachen magische Wesen oder karmale Wesen?
Genau.
Genau.
Also es gibt noch viel mehr Magie als die Magie, über die wir gesprochen haben. Ne? Also zum einen die Magie, über die wir gesprochen haben, die kann und gibt's ja auch die Kraftlinien oder die sogenannten Noden, die ganz Aventurien durchziehen. Aber was Ada oder jetzt Kali hier gerade angesprochen haben, Drachen, Feen, aber auch den Limbus, die Globulen. Wir haben auch Zeitmagie, die, ja, ich glaube, ich habe da mal was gehört, dass sie vielleicht eine Rolle spielen soll wieder irgendwann. Aber das sind nur Gerüchte.
Da ist halt ein mächtiges Wesen vor, das jegliche Zeitmagie bis erbittertst bekämpft. Ja.
Genau, also es gibt ja noch viel, viel mehr. Und wenn man da einmal einsteigt, dann ist das irgendwie wie so ein Sumpf, wo man immer tiefer versinkt drin, finde ich. Also
wenn das ist eine Menge. Wenn euch das abschreckt, dass es in Aventurien halt so in Anführungsstrichen wenig Magie gibt. Es gibt unglaublich, unglaublich viel Magie in Aventurien. Allerdings muss man sagen, im Gegensatz zu anderen Fantasy-Welten sind die Magie-Sachen halt die Sachen, die die Sahnehaube auf dieser Welt drauf sind. Das sind die speziellen, die wirklich mystischen und die tollen und krassen Sachen, das sind die magischen Sachen. Und die gibt es durchaus. Und manche werden verstanden, manche nicht. Und so sollte man sie auch benutzen. Also ich würde auch Spielleiter dazu ermutigen, die magischen Sachen auch zu öffnen für Sachen, die nicht im Regelwerk stehen, sondern irgendwie auch gerne mal Artefakte einzuführen oder magische Sprüche einzuführen, die eben da nicht sprechen. Es gibt Magie, die halt nicht erforscht ist. Ne? Also bis vor kurzem waren bestimmte kampfmagische Sprüche zum Beispiel gar nicht bekannt. So, ne? Also und dann wurden die Thesen gefunden und dann weiter verbreitet und auf einmal können die Magier zum Beispiel Feuerbälle schmeißen, statt Feuerlanzen zu verschießen. Sowas in der Art. Also könnt schon mehr machen, als euch so ein normales Regelwerk an die Hand gibt, um irgendwie so ein Gefühl von magischem Knistern in eurer Runde zu erzeugen, wenn das denn gewollt ist. Allerdings gibt die Grundwelt halt schon vor, dass Magie halt so restriktiert wird, so zurückgehalten wird. Da ist halt irgendwas, was, also sie fließt schon frei durch Aventurien, aber da ist halt immer noch diese göttliche Kraft, die eigentliche Struktur der Welt, die die Magie eigentlich nicht haben will. So und so kann man, glaube ich, ein Mindset schaffen für die Gruppe und für seine Spielrunde, dass da, wo man die Magie halt begreift als etwa eine Naturgewalt, die aber von sehr, sehr mächtigen Wesenheiten versucht wird einzugrenzen.
Hierzu muss man sagen, allein weil Magie regeltechnisch ja auch begrenzt ist. Wenn ich nicht meinen Magier mit 3000 Punkten stelle, selbst dann ist er aber trotzdem noch durch seine Astral-Punktezahl, die sich nur mal gewisserweise abbaut und nicht direkt wieder aufbaut, begrenzt. Auch allein durch die Regeltechnik, dass Zauber eben Aktionen dauern und nicht Schnipsen sind in dem Moment und all solche Sachen. Rituale sind immer längere Geschichten. Ein Ritual führe ich nicht in einer Sekunde durch. Das braucht Zeit und Vorbereitung. in Kämpfen selten ein Ritual zu gebrauchen, tut man ja nicht. Obwohl es die Kampfmagier gibt, also so ist es ja nicht, will ich ja jetzt gar nicht drüber, ne? Also die berühmte, wo waren wir, bei Andergast? Es ist, glaube ich, die Gilde der
Kampfseminar von Andergast.
Kampfseminar von Andergast.
Belhanka hat auch eine. Genau. Belhanka, ich bin Belhanka.
Also durchaus gibt es schon die Kampfmagier, ne? Die kann man also auch spielen. Man kann aber auch Magie für nicht magische Charaktere durchaus auch ein bisschen nahe bringen und sei es durch diese Mini-Artefakte. Da ist vielleicht ein Gegenstand, der dann eben nur einmal benutzbar ist oder zweimal irgendetwas verstärkt, irgendeine Kraft gibt. Das geben teilweise Abenteuer vor. Das kann man sich aber auch selbst zusammenbauen und schustern, die dann irgendwelche einmalige magische Anwendungen, sei es als Hilfestellung, als Verstärkung für eine Gruppe oder ähnliches, gibt. Und wenn man sagt, oh, boah, jetzt traue ich mich aber nicht an Gildenmagier, man kann auch mit einem intuitiven Magier die ersten Zauber ganz sanft, sage ich mal, nehmen und lernen. Man kann aber auch mit so einem intuitiven Magier einfach mal die kompletten Gegner zerschießen, weil man einfach bei seinen magischen Verstärkung Doppel-Eins oder so würfelt, ne? Hat er?
Auch ganz, ich glaube, ganz grundlegend, Aventurisch-Magie ist halt nicht so selbstverständlich und bitte, das sagen wir schon sehr oft, aber gerade mit magischen Charakteren redet auch vor mit der Spielleitung, weil ich glaube, es gibt nicht wenige Abenteuer, denen ich auch gelesen habe, dass Hellsichtmagie dieses Abenteuer sehr leicht sprengen kann. Weil Hellsichtmagie beinhaltet auch das Gedankenlesen und da kommen wir halt ganz schnell in Bereiche, wo Intrigen und so weiter viel schwerer umzusetzen sind. Also auch da einfach, ja, wachsam damit sein, weil es halt auch die Ordnung am Spieltisch brechen kann. Nicht nur in der Spielwelt.
Wobei, ich habe genau diesen Thrope, den du jetzt gerade besprichst, irgendwie der Hellsichtmagier oder der Geisterbeschwörermagier, der macht den Plot kaputt. Das habe ich letzt für ein Abenteuer mal durchgeguckt, habe mir die Sprüche mal angeguckt im jetzigen Regelwerk, was man denn eigentlich wirklich laut Regelwerk als Hellsichtmagier kann und was nicht. Und selbst Intrigenplots oder so Mörderplots, wo man irgendwie Zeugen befragt oder so, selbst mit hellsichtmagischen Mitteln ist es da durchaus möglich, diese Plots zu bespielen, weil so stark sind die Sprüche eben dann nicht.
Aber es ist gut, wenn die Spielleitung sich darauf vorbereiten kann. Darum geht es mir vor
allem. Genau, oder man sollte darum wissen, ja.
Mhm. Genau, dass man das halt vorher weiß und nicht dann plötzlich da sitzt und kurzfristig, also improvisieren muss man eh schon oft genug. Aber
also grundsätzlich, wenn ihr von Fantasy-Systemen wie D&D kommt, dann stellt euch darauf ein, dass Magie wesentlich heruntergefahren ist und wesentlich weniger bombastisch ist als in diesem System. Angeblich soll sich das jetzt in nahen Zukunft in DSA, in Aventurien ein bisschen was verändern, was Magie angeht. Wir werden alle getriggert von irgendwelchen Kampagnenankündigungen um die Frevlerin Marda herum. Wer weiß, was sich da magisch irgendwie noch in Aventurien tut. Ich glaube, es macht den unglaublichen Charme dieser Spielwelt aus, dass Magie eben nicht so omnipräsent ist wie in D&D.
Aber ich würde uns dann langsam mal Richtung einem Folgenende bewegen, weil wir sind schon deutlich über der Stunde, die irgendwann in grauer Vorzeit mal unsere angepeilte Folgenlänge war.
Schaffen wir nie, ne?
Aber bei Magie, also bei aller Liebe,
nö,
bei
das habe ich gar nicht gerechnet.
Lässt sich aber das absolut nicht einhalten, ne?
Ich möchte einen kleinen Hint einbauen, denn die nächste Folge machen wir mit Links. Und dabei würde ich es stehen lassen. Und
ja, und wer das begreift, der schreibt es in die Kommentare.
Exakt. Und genau, füllt die Kommentare mit allem euren Gedanken zur Magie. Wir können auch eine Diskussion über die Magierphilosophie in den Kommentaren starten.
Ich bin mir aber auch sicher, dass das nicht unsere letzte Magiefolge geblieben ist, denn was ich hier alles auf meinem Zettel habe, und ich habe nur ein paar Stichwörter stehen, die überhaupt nicht das Thema in der Gänze erfassen, haben mir noch nicht mal die Hälfte davon angesprochen. Abgesehen davon, dass man natürlich in die verschiedenen Gildenmagien gehen kann. Wir manche aber auch schon hatten, also nicht Gildenmagien, sondern Elfen und Hexen und so weiter und so fort, gibt es insgesamt noch einiges zu besprechen. Und das wird wahrscheinlich im Laufe von 2026 ja kommen. Das hat Carly ja schon gerade angesprochen. Das ist so ein bisschen seine große Befürchtung, aber auch gleichzeitig die Theorie, was kommt mit Mardas Erwachen? Denn wir mit Mardas Erwachen sagt allein schon der Titel, da passiert was mit Magie.
Oh, fix dieser Versager da.
Aber, wo wir schon dabei sind, wenn ihr, egal ob ein magisches Thema oder nicht, glaubt, dass ihr zu irgendeinem Thema eine große Expertise habt, euch mit vielen beschäftigt habt oder einfach Bock habt, mit uns darüber zu reden, dann meldet euch gerne auch über die Kommentare. Das kann aber da manchmal sein, dass es dann auch länger nicht gesehen wird, weil YouTube da, glaube ich, nicht immer so 100% verlässlich ist, dass Quali die sieht. Also am besten kommt ihr auf Qualis Discord oder über die E-Mail-Adresse, die, glaube ich, immer noch in der Beschreibung steht.
Genau, die steht.
Genau, aber da erreicht ihr uns, glaube ich, am besten. Auf Qualis Discord findet ihr auch Julie und mich. Genau, entweder könnt ihr dann persönlich anschreiben oder ihr meldet euch da über die vorhandenen Kanäle, wenn ihr selbst mit uns reden wollt. Nehmt euch bloß Zeit. Also eine Stunde für die Aufnahme reicht nicht.
Anscheinend nicht, ja. Ja, aber dann können wir nichts weiter machen, als uns zu bedanken, dass ihr uns mehr als eine Stunde zuhört. Und danke an euch beide, an Atta, an Juli, dass ihr so viel Zeit und Mühe hier in den Podcast mit mir steckt, dass ihr mich ertragt.
Danke an dich. Danke dir. Du hast die ganze Arbeit im Hintergrund mit Schnitt und Hochladen und allem Möglichen.
Ja. Wir sehen uns hoffentlich dann mit Links in der nächsten Folge wieder. Und ich bin gespannt, wer in den Kommentaren als Erster herauskriegt, auf was das anspielt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.